Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktien-News Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Wir starten mit dem dritten Teil unserer Podcast-Reihe über die Grundlagen der Geldanlage, des Börsenwissens. Und heute fangen wir an, wie man auch mit Kleingeld erstmal anfangen kann. Also für die Erstinvestoren eine sehr interessante Sendung. Und wie gesagt, ist das ja eine Herzensangelegenheit von diesem Channel, von diesem Podcast, hier Leute wirklich die Wissen an die Hand zu geben, dann wirklich vernünftig und auch fundiert Börsenentscheidungen zu treffen. Und wie geht es mit ein bisschen Kleingeld? Kann jeder anfangen? Wie baut man ein Vermögen auf? Was sollte man beachten, wenn man sein Geld an der Börse investieren will? Mit einigen Vorsichtsregeln kann man sein Glück steuern und das Risiko auch minimieren, dass es halt kein Glücksspiel oder Lottospiel werden soll. So mancher wird vielleicht auch sagen, schön, dass Sie mir hier Tipps für den Aktienkauf geben wollen, aber ich habe doch noch gar nichts gespart. Das lässt sich auch ändern. Mit einem schrittweisen Vermögensaufbau, der mit der Frage anfängt, wie viel Geld bleibt am Monatsende übrig? Und die Antwort sollte auf jeden Fall sein, dass Geld am Monatsende übrig bleibt. Der individuelle Vermögenscheck ist das A und O. Man sollte ausrechnen, wie viel Geld man monatlich übrig haben kann. Das kann man nicht zum täglichen Leben hier auch verbraucht und eventuell auch anlegen möchte. Es empfiehlt sich, eine private Monatsbilanz hier zu erstellen. Dafür gibt es auch schon coole Apps auf dem Handy, wo man ganz gleich wirklich seine ganzen Ausgaben summieren kann und seine Einnahmen. Und dann hat man eine schöne Bilanz und sieht dann, was unterm Strich rauskommt. Auf der die regelmäßigen hier Einnahmen und Ausgaben auch wirklich gegenübergestellt werden. Und man auch mal sehen kann, für was man sein Geld ausgibt. Es gibt oft Ausgaben. Manche Leute haben Fitnessstudio-Mitgliedschaften, wo sie gar nicht mehr hingehen. Andere Mitgliedschaften, Abonnenten. Kosten, die man eigentlich gar nicht mehr braucht, wenn man es gar nicht mehr nutzt zum Beispiel. Außerdem sollte man sich einen Überblick über möglicherweise bereits vorhandenen Vermögen auch schaffen, das auf dem Sparbuch oder in Immobilien auch weiter schlummert und gar nicht effektiv hier auch für einen arbeiten kann. Die Frage sollte man immer haben, sparen wofür? Als nächstes muss man sich ja klar machen, welches Sparziel man erreichen will. Wofür ist denn das Geld überhaupt? Was bedeutet Geld einem überhaupt persönlich? Danach richtet sich die Form der Geldanlage, das ist ganz essentiell. Eine junge Familie, die vielleicht noch Zuwachs plant zum Beispiel, braucht eine andere Strategie als ein gut verdienter Single im mittleren Alter zum Beispiel. Oder auch, wenn man schon Richtung Rente geht, wenn man über 50 ist, legt man auch anders an als einer, der gerade 20 Jahre alt geworden ist zum Beispiel. Das ist ganz wichtig. Entscheidend ist immer die Frage, wann braucht man das Geld? Wichtig ist das vor allem, wenn man vornherein hier feststeht, dass der Anlagebetrag zu einem bestimmten Termin benötigt wird oder sogar jederzeit kurzfristig verfügbar sein muss, also die Anlegedauer, wie lange man das Geld auch wirklich nicht braucht. Kurz-, mittel- oder langfristig ist dann immer hier die Frage, vor dem Kauf von Wertpapieren sollte man sich daher wirklich fragen, steht in Kürze der Kauf eines Möbelstücks oder eines Haushaltsgerätes an, was man so nicht sonst bezahlen kann, dann sollte man nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten vielleicht suchen. Und wenn man weiß, man braucht jetzt ein neues Auto zum Beispiel, in den kommenden Jahren eine große finanzielle Investition, wie zum Beispiel ein Autokauf oder auch eine Traumreise, eine Weltreise oder die Finanzierung der Ausbildung der eigenen Kinder zum Beispiel. Wenn das geplant ist, dann sollte man eine mittelfristige Anlage bevorzugen, da diese meist sichere, höhere Rendite bringen kann und es ja erst in den kommenden Jahren das Geld benötigt wird, zum Beispiel für die Finanzierung der Ausbildung der Kinder. Da hat man ja meistens noch ein wenig Zeit, wenn man früh genug anfängt und hat dann für das Geld, dass es dann bereitsteht. Oder steht die Altersvorsorge vielleicht sogar auch im Mittelpunkt? In diesem Fall sind langfristige Anlagen, die auch die besten Renditen versprechen, die optimale Lösung. Selbstverständlich ist auch ein Mix dieser Varianten möglich. Oftmals ist auch zu empfehlen, diesen Mix vorzunehmen zwischen einer mittelfristigen und langfristigen Anlagehorizont. Nun ist es auch wichtig, sich selbst zu kennen und zu wissen, was für ein Typ Mensch man ist und welche Anlageform zu diesen Typen passt zum Beispiel. Es gibt verschiedene Anlegertypen, zum Beispiel gibt die Zocker, es gibt die Konservativen, es gibt die Risikobewussten und das kann man zusammen relativ einfach rausfinden. Das machen wir am Ende dieser Sendung gemeinsam. Und wichtig ist immer, gut informiert ist auch halb gewonnen. Das ist auch eine wichtige Regel beim Anlegen. Vor einer Investition an der Börse sollte man nicht nur mit den Bankberater sprechen zum Beispiel, sondern auch andere Informationsquellen wie Börsensendungen im Fernsehen, Anlegerzeitschriften Börsenportale im Internet. Heutzutage hat man so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, wirklich auch nutzen. Und auch die Geschäftsberichte, das ist wirklich auch sehr wichtig, der Unternehmen sind sehr hilfreich, wenn man die Bilanzen dort gut verstehen und lesen kann. Beratung und gute Informationen sind gerade bei Aktien mit ihrer Renditechance, aber ebenso großen Verlustrisiken sehr, sehr wichtig. Darum sollten Börseneinsteiger mehrere Informationsquellen auf jeden Fall nutzen, nicht nur eine, nicht nur ein Forum, wo alles gut geredet wird, wo Penny Stocks hochgejubelt werden, sondern wirklich mehrere Quellen zu einem Unternehmen suchen. Da findet man wirklich die wichtigsten Informationen. Man hätte damals auch bei Wirecard ja gesehen, dass es da auch damals schon immer viel Rauch und viel Skepsis gab. Und nicht alle Leute so optimistisch waren wie in manchen Foren zum Beispiel. Und das sind immer Hinweise, wenn solche Sachen schon irgendwo findbar sind, dass das ein hohes Risikobewusstsein da sein muss, wenn man sich für solche Sachen interessiert. Bevor Sie also diesen Schritt an die Börse wagen, bitte immer gut informieren in diesem Zusammenhang. Unabhängige Informationen liefern viele Medien, zum Beispiel im Fernsehen, aber auch im Hörfunk gibt es eigene Börsensendungen, die über das aktuelle Geschehen an den Aktienmärkten berichten. Die ARD präsentiert jeden Werktag um 19:55 Uhr, kurz vor der Tagesschau, die Börse vor 8 zum Beispiel. Auch in den Morgen- und Mittagsmagazinen sowie den Tagesthemen gibt es Informationen zu den Entwicklungen an den deutschen und internationalen Aktienmärkten. Auch auf den Videotextseiten von früher braucht man nicht unbedingt, aber gibt es auch noch, der Fernsehsender sind die aktuellen Börsentrends auch nachzulesen. Wer die Fernseh- und Radiosendungen aber verpasst, kann sie auch jederzeit ja online bei YouTube, in der ARD Mediathek zum Beispiel finden oder auch auf börse.ard.de. Auf Börsenportalen wie die börse.ard.de werden ja nicht nur die neuesten Nachrichten zu Unternehmen und zu wirtschaftlichen Entwicklungen dargestellt, sondern auch schwierige Börsenbegriffe erklärt. Der Aktionär ist noch relativ renommiert, dann hat man ja auch noch Börse online. Also es gibt ja wirklich heutzutage Informationen, gibt es genug, man muss nur die richtigen dort für sich rausfiltern. Über die Tagesaktualität hinaus sollte sich der Anleger in Tageszeitungen und auch Finanzzeitschriften informieren. Die meisten überregionalen Tageszeitungen verfügen über einen eigenen Finanzteil mit Hintergrundberichten über Unternehmen und auch Märkte und neue Technologieentwicklungen in einer bestimmten Branche zum Beispiel. Einen wöchentlichen oder monatlichen Überblick über die Börsentrends kann sich der Anleger in den einschlägigen Wirtschafts- und auch Finanzmagazinen verschaffen. Das Handelsblatt ist zum Beispiel ein schönes Printmedium, was man auch online zum Beispiel konsumieren kann. Sobald die Suche nach der Anlageentscheidung konkreter wird, sind weitere Informationsquellen hilfreich. So bieten Bankenanalysen zu einzelnen Branchen und Aktien oft eine große Hilfe dafür. Nicht alle Analysen sind kostenpflichtig, das ist auch wichtig. Oft können einzelne Analysen im Internet hier kostenlos heruntergeladen werden. Allerdings sollte man bei Aktienanalysen ihre Objektivität wirklich vorher prüfen. Hat die Bank das analysierte Unternehmen an die Börse zum Beispiel auch gebracht, gilt es, mit den Informationen vorsichtig umzugehen. Und auch andersrum, Analysten sind nicht allwissend und irren regelmäßig. Sie wollen ja auch diese Analyse oft verkaufen zum Beispiel und machen dann reißerische Themen. Oft wird der Kurs dann sehr hochgesetzt und manchmal halt 10, 20% höher, als er jetzt steht. Und dann dazu eine richtige Story geschrieben. Oder auch andersrum, manchmal werden auch Aktien wirklich schlecht geredet, bestimmte Begründungen gesucht, damit Leute dann von diesen Analysten diese Börseneinschätzungen kaufen. Da sollte man wirklich aufpassen und Analysten sind dort in denen nicht immer ein guter Gradmesser in diesem Bereich. Wer sich ein genaues Bild von Unternehmen machen will, bekommt viele Informationen über die Internetseite der Firma. Falls nicht, kann man Informationsmaterial in der Investorenrelationsabteilung hier der Unternehmen ja immer anfordern auch. Am wichtigsten ist der jährliche Geschäftsbericht, den sollte man sich angucken, aber auch Quartalsberichte und diverse Broschüren geben ja Aufschluss über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Auf Anleger- und Fachmessen kann der Anleger das Unternehmen auch persönlich begutachten oft und Fragen zur Strategie stellen. Der direkte Kontakt per Telefon oder auf Messen zeigt dem Anleger, wie ernst er auch genommen wird, denn ein Anleger muss Vertrauen haben in das Unternehmen, wenn es investiert, besonders wenn es jetzt wirklich um große Summen geht. Wenn man sagt, man möchte auf einen Schlag jetzt gleich 100.000 Euro investieren, dann sollte man sehr, sehr gut darüber nachdenken. Börsengewinne sind also kein Automatismus. Wer den Schritt an den Aktienmarkt hier wirklich wagen will, sollte sich zuvor einige grundlegende Gedanken machen. Und da sollte man wirklich hier gucken. Und vielleicht dabei gibt es ein paar Tipps und die gibt es die genannten sechs goldenen Regeln. Und die möchte ich gerne hier noch ans Herz legen. Und zwar an der Börse kann man schnell Geld verdienen und genauso schnell kann man es aber auch wieder verlieren. Erst recht, wenn man diesen Bullmarkt auch die letzten Jahre erlebt hat, ging es ja prinzipiell immer bergauf. Auch jetzt der Corona-Crash hat daran ja nichts viel geändert momentan. Und trotzdem sollte man sich immer bewusst sein, so mancher Verlust kann ja wirklich auch vermieden werden, wenn man einige Grundregeln hier auch beachtet und wenn man auch davon ausgehen kann, dass es nicht nur immer hochgeht. Erste Regel ist klein anfangen. Ein Anleger sollte am Anfang nur einen geringen Betrag an der Börse investieren. Selbst wenn man monatlich nur eine kleine Summe beiseite legen kann, sollte man dies auch wirklich tun. Es ist besser, frühzeitig regelmäßig kleinere Beträge hier wirklich anzusparen, als zu hoffen, später mit größeren Summen beginnen zu können. Den wenigsten Anleger können gleich mit Riesenbeträgen hier ihre Geldanlage aufbauen und von vornherein systematisch wirklich streuen. Deswegen ETF-Sparplan. Man kann schon ab 25 Euro hier einen Sparplan ausführen, bei manchen sogar ab 10 Euro zum Beispiel. Und dann ist man da auf der sicheren Seite. Jeder hat mindestens 10 Euro am Ende des Monats übrig, sonst haushaltet er einfach nicht richtig. 10 Euro hat wirklich jeder. Zweite Regel: Nicht sein Haus riskieren. Aktien sollte man niemals auf Kredit kaufen, egal wie schlecht die Börse läuft. Die Bank verlangt ihre Zinsen und verliehenes Geld auch regelmäßig natürlich zurück. Dies kann sogar mit Pfändung des Hauses oder des Autos und anderen Wertgegenständen sein ganzes Leben ruinieren, enden. Und das sollte man nicht riskieren. Es gibt Leute, die machen das auf Kredit. Manchmal gewinnt man natürlich auch. Und wenn man da den natürlichen Tiefpunkt erwischt hat, gibt immer Geschichten, wo Leute wirklich 500% gemacht haben. Denen sei es wirklich gegönnt. Aber man muss immer seinen eigenen Risikotyp abschätzen können, ob man wirklich so bereit ist, sagen alles oder nichts. Dann kann man, wie gesagt, eigentlich auch ins Casino gehen bei solchen Sachen. Und da muss jeder für sich das entscheiden. Wir gucken gleich, welchen Anlegertypen man sein kann. Die dritte Regel ist prinzipiell langfristig anlegen. Aktien, Index, Zertifikate, auch Anleihen und Fonds sind nur dann die richtige Anlageform, wenn man Geld wirklich langfristig zur Verfügung hat. Wenigstens 3 Jahre wird so im Schnitt gesagt. Er sollte auch nicht der Notgroschen sein, den man hier investiert. Langfristige Anlagen sind renditeträchtiger als kurzfristige. Das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen zum Beispiel. Und das beste Beispiel ist ja immer Warren Buffett, kann man da immer nur wieder ranziehen als beste Beispiel für einen langfristigen Anlagehorizont, der sich da immer ausgezahlt hat in diesem Bereich. Oft kann man außerdem den Zinseszinseffekt dann nutzen und der Zinseszinseffekt, der schlägt ja erst wirklich ein, umso höher dann der Beitrag angewachsen ist und die Zinsen, dann die Renditen, die Dividenden dann insgesamt immer weiter steigen und steigen durch die höhere Anlagevolumen, was man dann zum Beispiel hat. Und umso höher wird dieser Zinseszinseffekt, umso längerfristiger man halt anlegt. Das sollte man wirklich hier tun. Die vierte Regel ist, die Anlagestrategie sollte wirklich sorgfältig überlegt sein. Bevor man zum ersten Mal, darum geht es ja heute in der Sendung, sein Geld an der Börse investiert, sollte man nichts überstürzen und die Anlageentscheidungen auch gut überlegen. Es gilt vor allem, die Seriosität der Angebote zu prüfen und jetzt nicht zum Beispiel einfach eine Lithiummine zu kaufen und auch wenn es ein Penny Stock ist und dann vielleicht an einem Tag auch mal um 100% steigt und dann am anderen Tag wieder um 200% fällt. Das geht ja gar nicht in diesem Bereich. Aber ihr versteht, was ich hier damit ausdrücken will. Da sollte man wirklich prüfen, ob es dieses Unternehmen gibt. Besonders bei kanadischen Aktien, auch im Cannabis-Bereich, gibt viele Branchen, auch mit bestimmten Wasserstoffunternehmen sind auch sehr kritisch zu sehen, wo auch wirklich viel Betrug am Werk ist und die Anleger wirklich geblendet werden. Es gibt diesen Begriff, das heißt Stupid German Money. Das sind besonders deutsche Anleger, die wirklich ihr Geld reinpumpen, meistens alles in ein Unternehmen und dann manchmal noch in Penny Stocks aus Kanada, die es so gar nicht gibt oder nicht mal annähernd so viel wert sind, wie sie auf dem Papier dastehen. Da sollte man wirklich Vorsicht walten lassen. Es geht vor allem mal diese Seriosität, das ist ganz, ganz wichtig. Und sonst droht möglicherweise ja der Totalverlust. Fünfte Regel: Flexibel bleiben. Eine Anlage, in die man variabel einzahlen kann und bei Bedarf auch Auszahlungen erhält, ist gerade für Kleinsparer von großem Vorteil. So können beispielsweise Geldgeschenke der Anlage zugutekommen und im Notfall bleibt das Geld nicht unerreichbar auf der hohen Kante. Und das ist ja ein wirklich großer Vorteil. Außerdem sollte man auch flexibel sein, wenn sich Trends ändern. Wer hätte jetzt gedacht, dass Ölaktien so unattraktiv geworden sind zum Beispiel und dafür, dass alle erneuerbaren Energien, Solar, Windkrafträder, alle Aktien in diesem Bereich ja in den letzten 2 Jahren einen unglaublichen Lauf hatten und auch die Ölaktien weit outperformt haben, dass so schnell ändert sich zum Beispiel so eine Branche, so ein Zyklus zum Beispiel. Und da sieht man, dass man auch da flexibel sein muss. Sechstens, Streuung, das ist auch ganz wichtig. Und die Vernunft gebietet jeden Anleger, nicht alles auf eine Aktie zu setzen, auch wenn es sehr verlockend ist, das reicht, wenn man dann anfängt zu rechnen. Es empfiehlt sich, sein Geld auf verschiedene Papiere aus verschiedenen Anlageklassen, also festverzinsliche Wertpapiere zum Beispiel oder auch mal einen Fonds und so weiter, auch weiter zu streuen. Dadurch werden Kursrückgänge bei einzelnen Werten von besser laufenden Papieren auch aufgefangen. Es kommt dann auf die dann am Ende des Jahres wird Kasse gemacht und dann sieht man, auf was man für eine Gesamtrente kommt, Rendite kommt. Und wenn die natürlich besser ist, zum Beispiel als der MSCI World, also hat man den Markt dann wirklich outperformt, da kann man schon sehr stolz auf sich sein. Da schaffen gar nicht mal so viele. Man denkt immer nur, diese 5-6% im Jahr, das hört sich wenig an. Ich kann mit einer Aktie mal 100% machen und die gibt es dann natürlich auch. Aber das ist wirklich ein sehr großes Risikospiel. Am besten wirklich streuen. Und das gucken wir auch. Es gibt nämlich auch sehr viele sechs ganz essentielle Fehler, die man wirklich hier vermeiden sollte. Und das ist diese Selbsterkenntnis zum Erfolg. Wer hat noch nicht über seine Fehler an der Börse sich geärgert? Es gibt keinen, der wirklich sagt, dass er in der Börse noch keinen Fehler gemacht hat. Habe ich noch nie gehört. Und die Fehler sind auch zum Lernen da. Fehler sind nicht schlimm. Zumal sich viele davon durchaus auch vermeiden lassen, denn die meisten Anlegersünden folgen einem typischen Muster. Und jetzt können wir uns mal die größten Fehler angucken und wir können vielleicht gucken, was man vielleicht besser machen könnte. Und das Prinzip ist immer, erkenne dich selbst, wie einst den Besuchern des delphischen Orakels ja nahegelegt wurde, also altes Griechenland, hat bis heute nichts an der Weisheit weiterhin eingebüßt. Auch für den Erfolg an der Börse ist es entscheidend, seine Stärken wirklich zu kennen, aber vor allem auch seine Schwächen und sich selbst einschätzen zu können. Denn viele Fehler, die Anleger im alltäglichen Spiel um den schnöden Mammon hier begehen, sind von vornherein vermeidbar. Sie haben nämlich eines gemeinsam, sie sind schlicht menschlich. Börse ist emotional, aber wir versuchen sehr rational zu begründen, aber ganz rational geht es nicht, wir sind ja keine Roboter. Sie folgen einem typischen Muster, dem alle Individuen mehr oder weniger ja unterliegen. Meist lassen sie sich auf einen natürlichen Hang zur Selbstüberschätzung oder das Widerstreben, Fehler einzugestehen, zurückführen. Doch wo Schwächen erkannt werden, kann man ihnen auch abhelfen. Die sechsstellige Reihe, die sechs folgende, die wir jetzt gleich angucken werden, das sind so die schwerwiegendsten Fehler, die gefunden werden bei vielen Börsenanlegern. Und da werden wir gleich jetzt hier dann drauf eingehen. Das ist sehr interessant. Erstmal fangen wir natürlich an mit der Selbstüberschätzung. Man kann sie getrost die Mutter aller Fehler nennen. Viele systematische Anlagefehler gehen auf Selbstüberschätzung zurück. Diese lässt sich zwar kurieren, aber nur schwer. Sie ist einfach allzu menschlich und das kennt man ja immer. Welche vernunftbegabte Anleger wollte sich davon völlig freisprechen? Hier ein glückliches Händchen, da ein gutes Timing, dort ein Kursverdoppler. Schon naht die Gewissheit, das Börsenspiel durchschaut zu haben. Ein paar Erfolgserlebnisse später ist man geneigt zu glauben, der souverän agierende Macher zu sein, der den Markt hier fest in seinen eigenen Griff hat und den Markt auch lenkt. Dass die Anlageideen vielleicht gar nicht auf den eigenen Mist gewachsen sind oder andere Titel besser abgeschnitten haben als die eigenen Lieblinge, wird dabei gerne unterschlagen, denn allzu leicht wird pures Glück mit eigenen Können ja auch verwechselt. Zwangsläufig verleiten solche Allmachtsgefühle zu typischen Fehlern bei der Geldanlage. Der Anleger wird sorglos, trifft vorschnelle Entscheidungen, handelt mehr als zuvor und verliert den Blick für allgemeine Trends. Depotstruktur lässt nach. Und auch das Timing wird immer schlechter. Auch wenn das eine Weile gut gehen kann, kein Mensch wird damit auf Dauer positive Renditen erzielen. Wichtig ist hier, erster Tipp, dokumentieren Sie Ihr Verhalten. Zwar ist es durchaus rational, vor einer Entscheidung nicht sämtliche denkbaren Informationen zu sammeln. Die Kosten dafür würden in keinem vernünftigen Verhältnis auch zu den Chancen stehen. Doch ein gewisses System mit klaren Handelsgrundsätzen sollte sich jeder Anleger wirklich angewöhnen. Der erste Schritt wäre, vor jeder Anlageentscheidung Risiko und erwartender Ertrag hier bewusst abzuschätzen und einander gegenüberzustellen. Das ist schon mehr, als viele Börsianer überhaupt tun. Wer danach auch einmal eine verlockende Anlageidee verwirft, ist auf dem richtigen Weg. Zur Selbstkontrolle ist auch eine Art Börsetagebuch empfehlenswert. Wann habe ich welches Papier gekauft und vor allem warum? Das ist ja entscheidend. Rest kann man ja auch selbst im Depot sehr gut nachverfolgen, zum Beispiel. Und dann kommen die ersten Schritte der Selbsterkenntnis. Wer bereit ist, sich eigene Fehler auch wirklich einzugestehen, wird sein Anlageverhalten schrittweise verbessern und dann die Fehler auch aus dem Depot rauskegeln. Lehrgeld ist auch eine gute Investition. Der beste Lehrmeister bleibt aber der Markt selbst meistens. Wer Verluste erleidet, hat den größten Anreiz, es künftig auch besser zu machen. Und wer aus Fehlern lernt, kann das gezahlte Lehrgeld als Investition verbuchen. Eine der besten, die es an der Börse hier wirklich gibt, weil sich langfristig auch einschlagen sollte in bessere Kurse, weil man ja hoffentlich davon gelernt hat. Ein zweiter typischer Fehler ist immer diese Missachtung von Trends zum Beispiel. Trends an der Börse lassen sich mit Naturgewalten auch vergleichen. Allzu oft unterschätzen Anleger deren Macht und bezahlen teuer dafür. Wer dagegen ihre Kräfte für sich nutzt, hat mehr von der Börse. Trends haben nämlich eine äußerst wichtige Eigenschaft. Es ist schlicht ungleich wahrscheinlicher, dass ein Kurstrend anhält, als dass er endet. Und das ist der entscheidende Satz bei dem Thema Trends. Das gilt sowohl für Aufwärts-, aber auch für Abwärtstrends und ist eine der wenigen tatsächlichen Gesetzmäßigkeiten an der Börse. Und doch werden die Trends selbst von erfahrenen Anlegern immer wieder missachtet. Schließlich ist die Versuchung groß, schlauer als der Markt zu sein und gegen einen etablierten Trend hier zu handeln. Leider zahlt sich das aber in den seltensten Fällen wirklich aus. Das ist wieder ein Thema der Selbstüberschätzung. Der fahrende Zug ist da das Sinnbild. So gilt es allgemein als Fehler, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Das betreffende Papier scheint einfach schon zu teuer. Was es betriebswirtschaftlich gesehen vielleicht auch ist, das ist bei der Börse Betriebswirtschaft nochmal ein anderes Thema. Trotzdem ist genau das oft das Klügste, was ein aktiver Anleger machen kann. Und das beste Beispiel ist ja wirklich Amazon damals, wo Amazon sich verdoppelt hat von 5 Dollar auf 10 Dollar. Wurde schon gesagt, es ist viel zu teuer, kauft es nicht, ja, in dieser Zeit. Damals auch schon noch 2000er, nach 2000er ging es auch dann Amazon, dass es eigentlich nicht mal 100 Dollar wert ist, zum Beispiel viel zu hoch bewertet ist. Amazon war auch immer hoch bewertet, das stimmt ja auch. Und trotzdem hat man gesehen, dass hier dieser langfristige fahrende Zug bei Amazon, man muss sich nur den Chart mal angucken, langfristig, dass dieser Zug nicht gestoppt wird. Ja? Und die letzten Jahre sogar noch stärker angesprungen ist, dieser Zug. Und hätte man damals halt weiter investiert, auch wenn alle gesagt haben, der Trend wird abbrechen, der Trend ist aber nicht gebrochen, dann müsste man heute sich nicht mehr über solche Dinge Gedanken machen. Allerdings sollte ein Trend dafür schon auch etabliert sein. Das heißt, die Trendlinie durch mehrere Wendepunkte im Chart auch bestätigt sein. Man sieht das wirklich gut im Chart, dass hier ein Trend besteht. Außerdem sollte das Engagement mit einem Stop-Loss-Order abgesichert werden, je nachdem, was es für ein Wert ist. Manche Werte sind so volatil, aber solche Werte willst du ja eigentlich auch nicht investieren, dass ein Stop-Loss-Order auch sehr gefährlich sein kann, wenn man schnell diese Order unterschreitet. Denn irgendwann endet an der Börse auch jeder Trend, das ist auch wichtig zu sagen. Amazon ist auch ganz lange mal seitwärts gelaufen, hat gar keine Gewinne erwirtschaftet, jetzt als Beispiel. Und wenn dies geschieht, fällt die Gegenbewegung oft heftig aus oder es kommt erstmal eine Seitwärtsbewegung. Das kommt immer darauf an. Die letzten Börsenjahre waren ja wirklich alles Bullenmärkte und deswegen haben wir da noch kein Gegenteil groß gesehen. Die ebenso simple wie kluge Methode, nur Aktien zu kaufen, die sich gerade auf Rekordniveau befinden, wird oft den ungarischen Tänzer Nicolas Davas zurückgeführt, der in den 50er Jahren nach dem Motto „Der Markt hat immer recht“ an der Wall Street ein Millionenvermögen gemacht hat. Aber das Gegenteil ist das fallende Messer, wie so schön gesagt wird. Ein typischer Anlegerfehler ist es, auf der anderen Seite eine Aktie zu kaufen, die gerade abstürzt oder sich in einem stabilen Abwärtstrend befindet. Der Reflex, die ist jetzt aber billig, da steige ich ein, ist schon unzähligen Anlegern zum Verhängnis geworden, denn die Börsenweisheit greife nie in ein fallendes Messer, kommt nicht von ungefähr. Hinter einem plötzlichen Kurseinbruch oder einem anhaltenden Abwärtstrend, wie bei, zum Beispiel bei Ölaktien zu sehen ist, aber auch bei jetzt Flugairlines, die sich kurzfristig manchmal erholt haben, aber im Endeffekt dann nach unten abgebrochen sind, stehen meist handfeste, fundamentale Gründe, deren ganze Tragweite erst im Nachhinein meistens offenbart wird, wenn man schon große Verluste eingefahren hat. Bei einem solchen Kursverlauf den Boden zu erwischen, ist daher reine Glückssache und gelingt nur in den seltensten Fällen. Natürlich kann man es schaffen, Shell für 10 Euro zu kaufen, vielleicht steht es in ein paar Monaten auch bei 15 Euro. Viel klüger ist es in solchen Fällen wirklich abzuwarten, bis sich ein Papier wieder fängt und den Abwärtstrend eindeutig verlassen hat, beziehungsweise noch besser in einen stabilen Aufwärtstrend übergegangen ist. Die anfänglichen Gewinne einer Kurserholung sind dann zwar schon verpasst worden, aber die Chance, seinen Einstieg nicht teuer bezahlen zu müssen, ist ungleich höher, sollte man wirklich abschätzen, was für ein Typ man ist. Die Suche nach dem Boden kann man dagegen getrost anderen hier überlassen. Unsere dritte Regel, die wir rausgesucht haben, ist die mangelnde Streuung, die ma mangelnde, wirklich hier die mangelnde Diversifikation von dem Portfolio. Und zwar, wer alles auf eine Karte setzt, ist an der Börse oft verloren. Das Risiko zu begrenzen ist eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse. Die Frage ist, wie weit man streuen sollte. Auch Warren Buffett sagt zum Beispiel, Streuung ist wichtig, aber nicht zu viel streuen. Wenn man starke Unternehmen hat, wenn man weiß, Unternehmen sind stark, wie zum Beispiel Apple, wo ja Berkshire Hathaway 40%, über 40% sogar in Apple investiert ist, in den ganzen Vermögenslagen, dann muss man sagen, der glaubt an Apple und die haben die größten Positionen, sind ja nur 5 bis 6 Firmen. Man muss jetzt keine 100 Aktien haben, aber trotzdem wird jeder streut von den professionellen Anlegern. Viele Anleger verschenken aber unnötig Geld, weil sie sich auf zu wenige Werte manchmal auch konzentrieren. Können sich behaupten, dass sie bei ihren Anlageentscheidungen stets klaren Grundsätzen folgen. Wenn das so ist, dann Glückwunsch, denn Sie sind in der Minderzahl. Viele Depots wirken nämlich wahllos zusammengewürfelt und heillos untergestreut. Und wie die Universität Bochum herausfand, bestehen 43% der deutschen Depots aus einer bis vier Aktien. Das muss man verstehen. Also fast die Hälfte aller Depots von einer bis vier Aktien. Wahrscheinlich ist heutzutage dann zum Beispiel eine Tesla mit dabei, damit man, wenn man die früh genug gekauft hat, ist man damit gut gefahren. Und selbst wenn zusätzlich etwa ein Fonds das Depot sichert, enthält er oft denselben Werte wie das Depot selbst. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt in ETF investiert, die größten Werte oder in die Nasdaq 100 ETF, kann man ja gucken, da ist Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft sind ja extrem hoch gewichtet, was auch richtig ist bei Nasdaq ETF. Wenn man die jetzt nochmal einzeln in sein Portfolio reinnehmen will, kann man alles machen. Die Frage ist eigentlich dann nur, warum? Ein erschreckendes Ergebnis ist das wirklich, denn sei es aus Selbstüberschätzung oder auch einer Nachlässigkeit, Anleger, die sich zu sehr auf einzelne Aktien, Branchen oder auch Märkte konzentrieren, nehmen damit unnötig hohen Risiko in Kauf und hoffen dann auf eine überproportionale Belohnung für dieses Risiko, was manchmal auch kommt, aber manchmal auch eben nicht. Es gibt diesen Sprichwort, nicht alle Eier in einen Korb, und das ist eine alte Börsenweisheit und das ist durchaus wissenschaftlich auch fundiert. Schon 1952 wies das Portfoliotheoretiker Harry Markowitz nach, dass ein gut diversifiziertes Portfolio hier eine günstigere Chance-Risikostruktur aufweist als ein Portfolio nur mit ein paar Werten. Die entscheidende Größe ist die Korrelation der einzelnen Positionen. Korrelieren die einzelnen Titel zu stark miteinander, erhöht der Anleger unnötig sein Risiko. Je schwankungsanfälliger das Depot, desto geringer ist die Chance, auf eine ordentliche Rendite zu kommen. Man kann auch übertreiben, das habe ich vorhin auch gesagt. Allerdings kann man auch es mit der Streuung auch wirklich übertreiben. Nach der genannten Studie besitzen 7% der deutschen Aktionären 20 oder mehr Aktien. Da ist es leicht, den Überblick auch zu verlieren und die Fehlentwicklung bei Einzelnen wirklich zu spät zu erkennen. Das Deutsche Aktieninstitut empfiehlt für ein gut gestreutes Depot 8 bis 10 verschiedene Aktien. Dabei kommt es natürlich auch darauf an, wie verschieden die Aktien auch sind. Die einseitige Ausrichtung auf bestimmte Branchen, wie momentan zum Beispiel Technologie, oder Banken, manche Leute auch drin sind, erhöht hier die Schwankungsanfälligkeit. Empirische Untersuchungen haben ergeben zudem eindeutig, dass sich eine internationale Streuung der Anlage vorteilhaft auf die Chancen-Risikostruktur auswirkt. Dabei sollte es natürlich nicht unbedingt ein chinesisches Internet-Startup sein oder eine brasilianische Goldmine, wenn man nur über wenige Depotpositionen verfügt. Aber zum Beispiel der MSCI World ist es ja so, dass man da die allen Industrieländern mit dabei hat, großteils Amerika, ganz groß gewichtet hier als Klumpenrisiko mit dabei ist, weil ja Amerika in den letzten Jahren ganz viel besser gelaufen ist als zum Beispiel Europa und besonders auch als Deutschland. Da könnte man noch einen Emerging Markets reinsetzen. Emerging Markets ETF ist großteils China, aber auch noch ein paar anderen asiatischen Länder mit dabei. Oder man macht einen ETF auf Indien zum Beispiel, wenn man sagt, man müsste hier den Emerging Markets, also den kommenden Markt hier wirklich mit in sein Portfolio haben. Gedanken machen ist hier das Thema. Anleger sollten also bei der Gestaltung ihres Depots planvoll vorgehen. Was will ich und wie viel Verlust kann ich wirklich ertragen? Je nach Risikoneigung und Anlagehorizont lassen sich Aktien, Anleihen, Zertifikate oder entsprechende Fondslösungen, Hedgefonds oder auch das Festgeld manchmal beimischen. Wer nicht genug Kapital hat, um sich mehrere Titel ins Depot zu legen, sollte überlegen, ob er erstmal mit einem ETF besser fährt. Denn einer der wesentlichen Vorteile eines ETFs ist ja diese breite Streuung, die sich besonders in kleinen Depots günstig auf das Chance-Risiko-Verhältnis auswirkt und auch keine großen Kosten verursacht. Diesen Beispiel. Der vierte häufigste Fehler ist das falsche Timing. Wann die Zeit reif ist, ein Papier zu kaufen, hängt von vielen Faktoren ab. Doch ein systematischer Anlagefehler lässt sich ganz klar erkennen, muss man dazu sagen. Viel zu oft werden Gewinner zu früh und Verlierer viel zu spät verkauft. Kennen Sie das? Nicht nur fallende Kurse strapazieren die Anleger nerven, auch wenn die Börse ausgesprochen gut läuft, neigt man zur Nervosität. Was, wenn der Markt plötzlich dreht und meine schönen Kursgewinne futsch sind? Durch Gewinnmitnahmen ist noch nie jemand arm geworden, ist auch so ein Spruch. Kommen noch ein paar Aspekte dazu, die für ein Ende der Rallye sprechen, wird der Reiz, den Gewinn mitzunehmen, unwiderstehlich. Schließlich ist das Erfolgserlebnis erst komplett, wenn der Gewinn im Sack ist. Und jetzt, die Regel ist hier, Gewinne laufen lassen. Einfach in einen steigenden Markt zu verkaufen ist also menschlich, aber ein Fehler und verschenktes Geld. Denn leichter als in einer solchen Börsenphase lassen sich Gewinne niemals erzielen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein etablierter Trend weitergeht, ist größer, als dass er endet. Das ist dieser zweite Fehler ja, diese Missachtung von den Trends. Ob die steigenden Kurse noch fundamental zu begründen sind, ist dabei wirklich zweitrangig. Das sehen wir auch momentan mit dem Corona-Markt zum Beispiel. Recht hat am Ende immer nur einer und das ist der Markt. Der einfachste Rat ist, Nerven behalten und den Gewinn sichern und zwar ohne zu verkaufen. Das kann sich als äußerst gewinnbringend erweisen. Das wichtigste Werkzeug dafür ist diese Stop-Loss-Order, wird einfach nachgezogen und dann wirklich, wenn es wirklich mal fallend der Markt wirklich fällt, dann wird es gut verkauft, man hat seine Gewinne. Oder wenn man zum Beispiel schafft, 100% Gewinn zu haben, kann man einen Teilverkauf machen, man verkauft die Hälfte, dann hat man seinen Einsatz wieder, kann den Einsatz wieder in andere Anlageprodukte zum Beispiel investieren und lässt die Aktie mit der anderen Hälfte des Geldes einfach weiterlaufen und vielleicht sind es irgendwann auch in 10 Jahren 1000%. Verluste begrenzen. Gegenteil, noch wichtiger als steigende Kurse voll auszureizen, ist es aber, Verluste wirklich zu begrenzen. Denn viel zu oft ziehen Anleger zu spät die Reißleine, hoffen einfach aufs Beste, beten, dass die Aktie wieder steigt, wenn sich ein Wert hier nicht wie erhofft entwickelt. Gerade deswegen schneiden Anlegerdepots oft schlechter als Indizes ab, wenn man auch dann nicht weiter nachkauft. Dahinter steht zuweilen eine emotionale Bindung zu einzelnen Papieren auch, die sich mit deren tatsächlicher Performance nicht begründen lässt. Liegt eine Aktie im eigenen Depot, injiziert man sich einfach mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens mehr, auch mit dem Management, bis hin zu blinder Gefolgschaft auch, wie sie häufig in Anlegerforen ja zu beobachten ist. Ist ja wirklich gruselig gewesen. Die Wirecard-Foren, muss man sich wirklich auch mal durchlesen, manche Unternehmen. Nicht nur Wirecard, aber auch andere. Auch bei Tesla gibt es wirklich eine Gemeinschaft, der Teslaner wird sie auch genannt, fast eine Religionsgemeinschaft. Die sind sehr positiv gestimmt und der Markt hat ihm bis jetzt auch alles recht gegeben. Aber es ist auch mal gut, immer eine andere Meinung noch zu hören. Aber auch ohne die fatale Neigungen zu bestimmten Titeln hier fällt es einfach schwer, mit Verlust zu verkaufen, als einen Gewinn einzustreichen. Muss ich ja wirklich dann eingestehen, dass man hier falsch lag, seine Einschätzung absolut falsch war und dafür muss man jetzt zahlen. Und Geld, was man davor wahrscheinlich noch hart erarbeitet hat und das tut dann doppelt so weh. Das liegt an der wenig ausgeprägten Bereitschaft des Menschen, sich wirklich Fehlentscheidungen einzugestehen. Auch hier verspricht eine Stop-Loss-Strategie manchmal Abhilfe. Definiert man gleich ein beim Kauf schadenächtlicher Marken zum Beispiel, an denen weitere Verluste drohen. Die Charttechnik ist nur eine Sache für sich. Jedenfalls ist die Charttechnik, benutzen die viele Leute. Und dazu kommt, dass die Charttechnik ja auch keine Emotion und relativ rational ist. Da kann man sich auf jeden Fall immer sagen, ab hier verkaufe ich, egal was passiert, und hier kaufe ich und gucke auf die Trends zum Beispiel. Da ist man weiter weg von seinen Emotionen und das ist da immer auf jeden Fall ein Vorteil. Der fünfte Fehler ist zu viel hin und her. Es wird zu viel getradet bei vielen Kleinanlegern und das gucken wir uns mal genauer an. Und zwar, Börse macht Spaß und das ist so. Deswegen mache ich auch diesen Podcast. Börse macht Spaß, Börse ist toll. Welcher aktive Anleger wollte das bestreiten? Doch manche handeln zu hektisch und verschenken damit eine Menge Geld. Das hat einen eher technischen sowie psychologischen Grund. Hin und her macht die Taschen leer. Laut einer der bekanntesten Börsenweisheiten, die Sprüche sind immer sehr herrlich, sie bestand schon, als noch keine Wissenschaft gab, die sie genauer überprüft hätte. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Studien, die zeigen, wie Anleger ihre Rendite durch zu häufiges Umschichten und damit zu hohen Kosten hier wirklich zerstören. Das Ergebnis, besonders aktive Börsianer schneiden nach Transaktionskosten fast immer deutlich schlechter ab als Aktienindizes. Bevor der Anleger an Gewinne denken kann, wolle jedes Mal die teils noch immer stattlichen Provisionen, Maklergebühren, fremden Auslagen und andere Spreads zum Beispiel, wird auch dran verdient. Das gilt für Börsenprofis nur eingeschränkt, die haben ja ganz andere Konditionen zum Beispiel, aber man diese Selbstüberschätzung, und das ist wichtig, Stillschweigen, stillhalten besser gesagt, ist wirklich wichtig. Aber erst recht auf lange Sicht wird der selige André Costolani zum Beispiel mit seinem berühmten Rat: Kaufen Sie Standardaktien und eine Packung Schlaftabletten und legen Sie sich ein paar Jahre hin. Recht behalten, allerdings, wie der Chart des DAX seit seinem 25-jährigen Bestehen zum Beispiel hier zeigt, sind die Zeiten seit der Jahrtausendwende schwieriger geworden. Auch die Standardwerte schwanken stärker als zuvor. Die paar Jahre dauern also unter Umständen etwas länger als früher. Wenn man lang genug hält, kommt man immer in eine Gewinnzone. Aber bei manchen Indizes dauert es auch 17 Jahre lang. Also umso besser, früher anzufangen oder dann doch ganz klar sich Gedanken zu machen, Nachrichteninformationen zu lesen, auch hier diesen Podcast mitzuverfolgen, wo wir über die aktuellen Nachrichten ja reden und auch die Trends versuchen herauszufiltern, zum Beispiel, die gerade wichtig sind. Und da kann man doch dann auch den Markt outperformen mit diesen Beispiel zum Beispiel. Kommen wir zum letzten Fehler, den wir hier haben. Und das ist eine selektive Wahrnehmung. Eine selektive Wahrnehmung, das wussten schon die alten Griechen. Die Realität und wie wir Menschen sie verarbeiten, sind zwei verschiedene Dinge. An der Börse treibt die selektive Wahrnehmung aber besondere Blüten. An der Börse ist er allgegenwärtig, der menschliche Tunnelblick. Meist begegnet er uns schon beim Kauf. Ist man auf eine Idee gekommen und hält die Idee für super, einen Titel auch zu kaufen, sucht man Verstärkung, man neigt dazu, bestätigte Argumente unkritisch zu übernehmen. Gegenargumente werden dagegen eher als störend empfunden oder als Fake News heutzutage und auch noch besser verdrängt oder Shortseller erzählen das nur. In verschärfter Form lässt sich dies schön in den einschlägigen Internetforen besonders verfolgen. Vernünftige Warner haben dort oft einen schweren Stand. Manche Fans einer bestimmten Aktie oder Anlageidee lassen sich selbst durch erdrückende Fakten nicht von ihrer Meinung mehr abbringen. Das ist ein Thema in der ganzen Gesellschaft, nicht nur bei Aktien. Dieser Verdrängungsmechanismus setzt sich auch fort, wenn es um die Bewertung der eigenen Depotpositionen geht. Gewinner werden gefeiert, Verlustbringer umso lieber ausgeblendet oder gar nicht mehr erwähnt. Ein Phänomen, das sich beispielsweise auch an der Nutzung der virtuellen Depots hier zum Beispiel beobachten lässt, zeigt der DAX brummt der Server, gleich sich die Börsianer über die Fortschritte ihrer Schätzchen hier sehr freuen. Leute twittern, es geht alles ab. Fallen die Kurse, wollen es oft viele nicht mehr so genau wissen und die Zahl der Depotzugriffe geht zum Beispiel deutlich zurück, hat eine neue Studie zum Beispiel gezeigt. Die Wissenschaft führt dieses Verhalten darauf zurück, dass Menschen sich ungerne Fehler eingestehen, was ja ein roter Faden ist in unserer Sendung heute. Die Studien mit Anlegern ergaben Schmerzenverluste deutlich mehr als Gewinne in gleicher Höhe erfreuen. Das ist natürlich sehr schade, denn ein Kursverlust bedeutet zugleich eine Fehlentscheidung, deren Eingeständnis mit Schuldgefühlen und Reue auch manchmal einhergeht, was man alles mit dem Geld hätte machen können. Solche Dissonanzen versuchen Menschen gerne wirklich zu vermeiden. Das erklärt die Zurückhaltung der Börsianer, wenn es uns an Realisierung von Kursverlusten wirklich geht. Selbst wenn die Aussichten für den Kursverlierer trübe sind, die Hoffnung, dass der Posten doch wieder in die Pluszone erreicht, stirbt zuletzt. Schließlich ist der Misserfolg-Erlebnis erst komplett, wenn der Verlustbringer verkauft wurde. Aussitzen tut dagegen wirklich weniger weh. Hand aufs Herz, lässt sich so nicht manche Depotleiche aus längst vergangenen seligen Zeiten erklären, die wirklich einfach nur tot daliegt. Die wird auch nicht mehr hochgehen. Werden einmal Verluste ausgeblendet, wird auch das Lernen aus Fehlern wirklich erschwert. Hier ist der Tipp: Transaktionen andersherum betrachten. Um der selektiven Wahrnehmung eine Schnippchen hier zu schlagen, ist es hilfreich, seine Transaktion grundsätzlich auch aus der entgegengesetzten Perspektive zu betrachten. Wollen Sie eine Aktie kaufen? Überlegen Sie sich, was für einen Verkauf des Titels hier sprechen würde. Denken Sie umgekehrt daran zu verkaufen. Überlegen Sie sich zuerst, ob es sich nicht auch starke Argumente für einen Kauf des Papiers hier gibt. Würden Sie eine Depotleiche heute auf keinen Fall mehr kaufen, sollten Sie überlegen, ob Sie sie nicht schleunigst loswerden sollten, auch mit einem großen Verlust, besser überhaupt was haben als einen Totalverlust. Haben Sie sich zu einem Kauf entschlossen, sollten Sie gleichzeitig Ihre persönliche Schmerzgrenze wirklich bestimmen. Welchen Verlust will ich mir höchstens mit diesem Titel leisten? Ein einfaches Mittel solcher Schmerzengrenzen umzusetzen, sind wir diese Stop-Loss-Order, die man hier wirklich je nach Titel setzen sollte, wie volatil der Titel in den letzten Monaten war. Die funktionieren meistens besser als rein mentale Verlustbremsen, weil die sind noch sehr oft dehnbar in seinem Kopf, die mentalen Grenzen. Die selektive Wahrnehmung lässt hier weiter grüßen. So, das waren wirklich sechs schöne Fehler. Man erkennt sich selbst auch bei manchen Fehlern wieder und man lernt immer weiter nur dazu. Und trotzdem kommen wir ja weiter in unserer Börsenwissen-Grundlage. Und nächstes Mal reden wir auch über die ersten Schritte an der Börse, zum Beispiel ein Musterdepot, welche Poker momentan so sehr interessant sind für Leute, die mal einsteigen wollen. Und auch das erste Wertpapierdepot, bereit für den Aktienkauf und auch die Geschichte der Aktie, das ist in den letzten Themen der nächsten Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.